D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Und warum leuchtet das Brandenburger Tor eigentlich nicht weiß-blau-rot? Haben wir uns heute gefragt. Vielleicht habt ihr euch das auch gefragt. Was ist da eigentlich los mit der Solidarität, mit der Anteilnahme mit Russland und den Opfern von St. Petersburg, dem Anschlag dort von gestern? Ist es etwa nicht so wichtig? Bei anderen Anschlägen, zum Beispiel Paris und London, da hat man das Brandenburger Tor ja auch immer angestrahlt in den jeweiligen Landesfarben. Warum also nicht weiß-blau-rot in den russischen Landesfarben? Und wer entscheidet das bitteschön? Und warum hat sich Berlin dagegen entschieden? Wir klären das heute Abend. Außerdem bekommt ihr die neuesten Informationen zum Hintergrund des Anschlags von St. Petersburg. Und es ist englische Woche in der Fußball-Bundesliga. Und Verena von Keitz, die heute Abend mit dabei ist, die sagt uns, der Brexit, das ist eine ganz alte Kiste, den gab es nämlich schon vor 450.000 Jahren.
Genau, und dann hat es aber noch eine ganze Weile gedauert, also uns stehen vielleicht harte Zeiten bevor. Also der erste Brexit 1.0, kann man sagen, hat dann nochmal so 290.000 Jahre gebraucht, bis er vollzogen war.
Was damals los war, klären wir auch. 4. April 2017, die Redaktionskonferenz ist hier. Mein Name ist Thilo Jahn, euch einen schönen Abend.
D-Radio Wissen.
Die ganz normale Beleuchtung, die regt viele auf. Das Brandenburger Tor wurde nach dem Anschlag in St. Petersburg gestern nicht in den Farben der russischen Flagge angestrahlt, also nicht weiß, blau, rot. Das stört viele. Bei Twitter ist zu lesen, da schreibt zum Beispiel jemand, ich erwarte, dass das Brandenburger Tor mit der russischen Fahne beleuchtet wird, auch wenn es kein NATO-Partner ist. Oder ein anderer Tweet, Merkel soll sich bei Putin entschuldigen, weil das Brandenburger Tor nicht angestrahlt wurde. Viele berufen sich darauf, dass es doch in der Vergangenheit auch andere Beispiele gab, zum Beispiel bei den Anschlägen in Paris und London. Da wurde das Brandenburger Tor jeweils auch in den Länderflaggen eingetaucht. D-Radio-Wissen-Reporter Till Opitz hat für uns recherchiert, warum das Brandenburger Tor denn nicht in den russischen Landesfarben angestrahlt wurde.
Naja, offiziell sagt die Berliner Senatskanzlei, diese Lichtaktion, die machen sie nur für Berlins Partnerstädte. Und St. Petersburg ist eben keine Partnerstadt von Berlin. Es gibt da schon länger die Regel, dass grundsätzlich eben bei solchen Attentaten in Partnerstädten von Berlin so reagiert wird oder bei Städten, mit denen Berlin eine besondere Verbindung hat, wie es heißt. Aktuell hat Berlin 17 Städtepartnerschaften, darunter ist eben auch Moskau, aber eben nicht St. Petersburg.
Nach den Anschlägen von Paris und London, habe ich schon erwähnt, da wurden die Nationalfarben gezeigt der jeweiligen Länder. Für wen wurde denn das Brandenburger Tor sonst noch beleuchtet?
Also in der letzten Zeit wurde den Toten der Anschläge eben neben Paris und London auch von Brüssel gedacht. Berlin selber am Weihnachtsmarkt, Istanbul, aber auch Jerusalem. Und in all den Fällen wurde die jeweilige Nationalflagge ans Brandenburger Tor projiziert. Und dann gab es auch noch den Fall des Anschlags auf einen lesbisch-schwulen Club in Orlando. Da wurde die Regenbogenflagge ans Brandenburger Tor projiziert.
Kann man denn dann sagen, das Ganze ist doch schon konsequent?
Naja, nicht so wirklich, ne? Es gab eben schon diese beiden Ausnahmen bei Orlando und Jerusalem. Beides sind keine Partnerstädte von Berlin. Dennoch hat eben der regierende Bürgermeister Michael Müller entschieden, dass die Flagge zum Beispiel von Israel am Brandenburger Tor leuchten sollte, nachdem da im Januar ein Attentäter mit einem LKW 4 israelische Soldaten getötet hatte. Und wegen dieser besonderen Beziehung Berlins zu Israel, so argumentiert man eben. Und im Fall von Orlando, eben weil Berlin wie Orlando eine Regenbogenstadt ist, also eine Stadt mit einer großen schwul-lesbischen Community.
Dass das Brandenburger Tor jetzt nicht in den russischen Farben leuchtet, daran gibt es ja, wie wir gerade schon gehört haben, viel Kritik im Netz und Twitter. Und auch auf Facebook?
Absolut. Viele sprechen da sogar von Doppelmoral oder sogar von kaltem Krieg. Ne? Nur weil es Russland ist, wird es da keine Trauerbeleuchtung geben, wird da gefragt. Es gibt eine heftige Diskussion. Zum Beispiel schreibt eine Melanie bei der Berliner Zeitung auf Facebook, alleine angesichts der Tatsache, wie viele Russen bei uns in Deutschland leben, wäre es einfach das richtige Zeichen gewesen. Oder auch der Journalist Ingo Manteuffel von der russischen Redaktion der Deutschen Welle, der hat sich geäußert, der sagt sogar, Berlin sollte sich schämen. Und es gibt auch inzwischen eine Online-Petition, die sich jetzt dafür einsetzt, dass das Brandenburger Tor vielleicht dann doch noch in den russischen Farben leuchtet.
Schauen wir mal ein bisschen über die Landesgrenze hinweg. Gibt es denn andere Städte auf der Welt, wo gestern Wahrzeichen in den russischen Farben angestrahlt wurden?
Nee, soweit ich das recherchieren konnte, gab es das tatsächlich nicht. Oft wurden Kerzen vor russischen Botschaften entzündet oder Blumen eben auch da niedergelegt. Aber wirklich jetzt Wahrzeichen in den russischen Farben oder den Farben der Flagge, die wurden nicht beleuchtet. Auch der kremlnahe Kanal RT, der berichtet darüber nichts. Und nach den großen Anschlägen von Paris, da wurden Gebäude und Monumente wirklich in der ganzen Welt beleuchtet. Von Shanghai über San Francisco bis Mexiko in den französischen Farben. Damals, muss man allerdings auch sagen, sind 130 Menschen gestorben.
Jetzt sehen wir online aber auch Bilder, bei denen das Brandenburger Tor eben in den Farben weiß, blau, rot in diesen russischen leuchtet. Was ist damit Photoshop?
Genau das. Photoshop-Bilder. Da gibt es im Netz im Moment jede Menge Bilder, beziehungsweise viele, die geteilt wurden. Da ist dann die russische Trikolore aufs Brandenburger Tor gefotoshoppt, definitiv. Aber wie gesagt, das sind Montagen. In echt wurde das Brandenburger Tor nicht in den russischen Farben angestrahlt, zumindest bisher.
Könnte das noch kommen, dass der regierende Bürgermeister da mal jetzt eine Ausnahme macht?
Das wäre schon möglich. Eine Sprecherin vom Bürgermeister hat gesagt, das könnte er theoretisch noch anordnen. Er ist auf jeden Fall mit dem Thema beschäftigt. Heute Nachmittag war Müller in der russischen Botschaft in Berlin, hat die Anteilnahme der Berliner für die Opfer von St. Petersburg ausgedrückt und auch Blumen niedergelegt. Ob da jetzt noch was nachkommt, ich weiß es nicht.
Die Radiowissen-Reporter Till Opitz über die Gründe, warum das Brandenburger Tor bisher nicht in den russischen Nationalfarben angestrahlt wurde. Also weiß, blau, rot. Der Dresdner Kulturpalast, der wird heute Abend in diesen Farben erscheinen. Der Berliner Senat, nochmal ein Zitat dazu, hat sich auch geäußert nochmal frühen Abend. Man kann Kondolenzen und Trauer auch ausdrücken, ohne das Brandenburger Tor anzuleuchten.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Kleinkarierte Entscheidung der Senatskanzlei in Berlin. So nennt Ina, Facebook-Userin bei uns, diese Entscheidung, das Brandenburger Tor nicht anzustrahlen. Und an dieser Stelle gehen wir von Berlin mal weg und schauen direkt nach St. Petersburg, nach dieser Explosion in der Metrostation Technologisches Institut gestern und dem zweiten Bombenfund. Da laufen die Ermittlungen. Ein 22-jähriger Kirgise wurde heute als Attentäter identifiziert. Das teile zumindest der kirgisische Geheimdienst mit. Unterdessen stiegen die Zahlen. Es wird mittlerweile von 14 Toten gesprochen und von 49 Verletzten. Ich habe über die letzten Erkenntnisse und Informationen aus St. Petersburg mit Markus Sambale, unserem Korrespondenten dort vor Ort, kurz vor der Sendung gesprochen. Ich wollte erstmal wissen, wie die Behörden denn auf diesen 22-jährigen Kirgisen gekommen sind.
Ja, das Interessante ist, dass tatsächlich die ersten Nachrichten aus Kirgisistan kamen, den ganzen Tag über schon, und man hier in Russland sich noch sehr bedeckt gehalten hat. Und dann heute Abend wurde dann auch hier in Russland bestätigt, dass man vermutet, dass dieser 22-Jährige diese Tat verübt hat. Der soll aus Kirgisistan stammen, schon 6 Jahre lang aber in Petersburg gelebt haben, hat auch die russische Staatsbürgerschaft angenommen, und offenbar hat er sich innerhalb des letzten Jahres radikalisiert, hatte Kontakt zu islamistischen Kreisen, das sagen die Ermittler hier. Und dann soll er diesen Anschlag ausgeübt haben. Es ist noch nicht so richtig klar, ob er das komplett alleine getan hat. Regierungschef Medvedev hat gesagt, dass da ja meistens größere Gruppierungen hinterstecken und er bestimmt Komplizen hatte. Wer das konkret sein könnte, das weiß man nicht. Aber im Moment geht man davon aus, dass dieser Mann, weil man ihn anhand von DNA-Spuren an den beiden Sprengsätzen identifiziert hat, dass er wohl der Attentäter war. Eine Bombe ist ja explodiert, eine konnte entschärft werden, und an beiden hat man eben Spuren, DNA-Spuren von diesem Mann gefunden.
Es gibt bisher noch kein Bekennerschreiben. Hat man irgendwelche anderen Informationen zu den möglichen Hintergründen dieser Tat?
Ja, das macht es tatsächlich schwierig, dass man nicht genau weiß, welches Motiv jetzt dahinter steckt. Klar, islamistische Kreise könnten verschiedene Gründe haben, in Russland Anschläge zu verüben. Es gab ja eine ganze Reihe von Bombenanschlägen, vor allen Dingen in Moskau, auf die Metro, auch auf einen Flughafen da. Da führte die Spur dann oft nach Tschetschenien. Dann gab es 2015 eine Explosion an Bord eines russischen Flugzeugs, das Urlauber von Ägypten nach Russland, übrigens auch nach Petersburg, bringen soll. Da sind mehr als 200 Menschen getötet worden. Da hat sich der IS bekannt. Jetzt diesmal wird auch spekuliert über Verbindungen zum IS. Die Region, wo der Mann herkommt, Zentralasien, da gibt es schon lange die Sorge, dass sich die Leute da radikalisieren, für den IS gewinnen lassen. Das sind arme, autoritär regierte Länder, zum großen Teil frühere Sowjetrepubliken, wo gerade Russland auch die Befürchtung hat, dass die Leute da anfällig sind für diese Ideologie. Und es könnte sein, dass das in irgendeiner Form dahinter steckt.
Welche Informationen gibt es zu den Opfern? Die Zahl der Toten ist ja nochmal auf 14 gestiegen, 49 Verletzte. Lesen wir in den Nachrichten?
Ja, also es sind in der Nacht dann 3 Menschen im Krankenhaus noch gestorben. Dadurch hat sich die Zahl der Toten auf 14 erhöht. Es ist jetzt noch die Rede davon, dass zwischen 40 und 50 Menschen, da schwanken die Angaben ein bisschen, noch behandelt werden. Die sollen aber zum größten Teil nicht mehr in einem kritischen Zustand sein. Das heißt, die werden wohl alle wieder gesund werden. Das das ist zumindest eine gute Nachricht in diesem ganzen Unglück. Die vom Alter her ist das von 16 Jahren bis 70 Jahren. Also Petersburg ist ja insgesamt eine sehr junge Stadt. Viele Studenten, gerade in dem Viertel, wo das passiert ist, die sicherlich auch unter den Verletzten sind. Und so gesehen, ja, hat jeder das Gefühl gehabt, es hätte auch mich treffen können, weil eben jeder, der U-Bahn fährt, auch an dieser Metrostation schon mal vorbeigefahren ist.
St. Petersburg gilt auch als Touristenmagnet. Wie hast du heute die Stimmung dort erlebt?
Sehr unterschiedlich, je nachdem, wo ich gerade war. Also in der Nähe der U-Bahn-Stationen, wo dieser Anschlag passiert ist, da gibt es Gedenkstellen, da stehen Kerzen, da haben Leute Blumen niedergelegt. Und da kommen den ganzen Tag über immer wieder Menschen hin und wollen einfach innehalten, still sein, trauern. Manche weinen auch, lassen sich trösten. Das ist schon bedrückend da. Dann gibt es an manchen Stellen so Nervosität. Es mussten U-Bahnen geräumt werden wegen telefonischer Bombendrohungen. Die haben sich dann als Fehlalarm rausgestellt. Aber da wollte man natürlich sicher gehen. Und dann gibt es aber auch Stadtteile oder auch Straßen, wo ich das Gefühl habe, da läuft das Leben sehr normal und die Menschen sind doch relativ gelassen, wollen zeigen, dass sie sich auch nicht unterkriegen lassen. Die Sonne scheint. Also Petersburg sieht an vielen Straßenecken aus, wie man sich das in jeder Tourismusbroschüre vorstellt. Und ich glaube, insgesamt wird auch dieses Gefühl der Normalität relativ schnell wieder einkehren. Für die meisten Menschen, für die Opfer, für die Angehörigen der Opfer wird das natürlich anders sein. Die werden diesen Tag sicher nie vergessen.
Nach dem Anschlag auf die Metro in St. Petersburg haben die russischen Ermittler jetzt auch bestätigt, dass ein Kirgise für die Tat verantwortlich sei. DNA-Spuren haben ihn überführt. Informationen waren das von Markus Sambale, unserem Korrespondenten in St. Petersburg.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Es ist raus, das erste offizielle Foto der neuen First Lady. Melania Trump veröffentlicht auf der Seite des Weißen Hauses. Sehen wir dort, da steht sie im schwarzen Blazer. Die Hände sind verschränkt. Man sieht natürlich auch, die eine Hand trägt einen dicken Klunker. Aber was auffällt, ist, es ist ziemlich weich gezeichnet, dieses Bild. Und die erste Assoziation ist, man sieht eher eine Businessfrau als eine First Lady. Verena, du hast die Reaktion bei Twitter und anderen Zeitungen mal ein bisschen angeschaut. Was ist denn da los?
Also natürlich geht auch gleich das Gelästere los. Also vor allem echauffieren sich die Leute darüber, dass ihr Gesicht so krass gefotoshoppt ist, wie es aussieht. Mhm. Also dass sie tatsächlich noch unechter aussehe als eine Barbie. Das finden viele doch sehr seltsam. Ich ehrlich gesagt hatte gleich das Gefühl, das passt so ein bisschen zu der Haartolle ihres Gatten. Die ist ja auch immer so komisch unscharf, aber gut. Es gibt natürlich auch Fans des Bildes, die sie darauf wunderschön finden, aussehen. Das zeigt sich mal wieder an diesen Debatten, ist halt immer Geschmackssache. Aber wie gesagt, dieser Weichzeichner, den finde ich persönlich auch schon ziemlich schräg.
Der ist schon gewöhnungsbedürftig, dieser Filter, der da drüber gejagt wurde. Jetzt ist Melania Trump seit 2,5 Monaten First Lady. Was ist das überhaupt für ein Foto? Also was ist das Besondere? In welchem Zusammenhang wird das denn verwendet?
Das offizielle Porträt wird auf der Seite vom Weißen Haus veröffentlicht mit Infos zu ihrem Lebenslauf. Das ist Standard bei jeder neuen Amtszeit eines Präsidenten, dass er und auch seine Frau, bisher gab es ja noch keine Präsidentin mit einem Mann, mit einem neuen offiziellen Foto an die Öffentlichkeit gehen. Ich habe jetzt mal geguckt. Sie ist eigentlich gar nicht so spät dran. Ich dachte erst, 2,5 Monate ist ja ein bisschen lang. Aber das offizielle Porträt von Michelle Obama in der ersten Amtszeit ihres Mannes zum Beispiel wurde am 30. März 2009 veröffentlicht. Und das ist ja jetzt sozusagen gar nicht so weit auseinander. Mhm. An den Fotos wird auch ganz grundsätzlich gern mal rumgekrittelt. Bei Michelle Obama ging es dann um die Oberarme, die ihr Kleid nicht bedecken würde, was dann ja später ein bisschen ihr Markenzeichen geworden ist. Bei Melania könnte man jetzt vielleicht auch noch eher was anderes kritisieren.
Was denn?
Als das Foto auf der Seite. Da steht nämlich im letzten Absatz, wir erfahren ein bisschen über ihr Leben, dass sie sich als First Lady um das Problem von Cybermobbing unter Jugendlichen kümmern wolle. Mhm. Das hatte sie schon mal im November verkündet. Allerdings hat anscheinend bisher niemand, der sich mit dem Thema Cybermobbing befasst, irgendeine Anfrage von ihr zur Zusammenarbeit bekommen. Das schrieb vor kurzem auch das Magazin Mother Jones und klingt insgesamt so ein bisschen nach heißer Luft und nichts Konkreten, was da auf der Seite des Weißen Hauses steht. Und passt vielleicht auch wieder ein bisschen zum Beispiel.
Ja, wieso nicht? Früher kam der Schulfotograf vorbei und dann fand man sich auch wieder kacke auf den Bildern. Melania Trump hat jetzt auch einen Fotografen bei sich gehabt. Das erste offizielle Foto von ihr als First Lady. Guckt es euch an, einfach auf der Seite des Weißen Hauses, whitehouse.gov.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Build that wall, build that wall.
Donald Trump, während seines Wahlkampfs zentrales Versprechen, Drogendealer, Kriminelle, Sexualstraftäter davon abhalten, in die USA zu kommen, von Mexiko. Mexiko soll diese Mauer bezahlen an der Grenze. Der mexikanische Präsident Peña Nieto hat das schon mal verneint. Heute nun lief die Frist für die Firmen ab, die Interesse haben, da tatsächlich Geld zu verdienen mit diesem Mauerbau, indem sie einen Vorschlag für diese Mauer machten. Ob es beruhigt oder nicht, angeblich ist wohl kein deutscher Vorschlag gekommen, keine deutsche Firma hat sich beworben. Sprechen wir über dieses Monster von 3,3200 Kilometer Länge mit unserem Amerika-Korrespondenten, mit Andreas Heuchler. Schönen guten Abend, Andreas. Die Frist für die Mauerbauer ist abgelaufen. Wie viele Unternehmen haben sich denn jetzt heute beworben?
Also eigentlich war die Frist vor einer Woche schon abgelaufen. Die musste verlängert werden, weil es Unsicherheiten gab. Zum Beispiel fühlten sich manche Leute, die sich dort mit bewerben wollten, unsicher, was die Lage selbst bei den Prototypen angeht. Denn der Gegenwind gegen die Mauer ist doch entlang der Grenze ganz erheblich. Und die Schätzungen gehen sowas zwischen 500 und 700 Firmen aus dem In- und Ausland. Zwischenzeitlich hat es ja auch mal Gerüchte gegeben, dass Firmen wie Hochtief beispielsweise aus Deutschland dabei waren. All das ist dementiert worden und irgendwo einpendeln wird sich das bei 600 Firmen und dann gibt es eine engere Auswahl, die dann eben Prototypen in der Nähe von San Diego errichten sollen.
Wir wollen wissen, wie denn genau die Bewerber sich beworben haben, mit welchen Vorschlägen sie um die Ecke kamen.
Also es gab Vorgaben von Homeland Security, also dem Heimatschutzministerium. Die sagten beispielsweise, das Ding muss auf der Nordseite, also auf der Seite, die Richtung USA zeigt, hübsch aussehen, ästhetisch ansprechend, so war die Formulierung. Und natürlich geht es um den Preis und es geht um Vorschläge, die der Präsident gemacht hatte. Zunächst einmal, der träumte, sage ich mal, im Wahlkampf von einer 9 Meter hohen Mauer. Homeland Security hat das jetzt ein bisschen nach unten korrigiert. Sie wären schon mit 5,5 Metern zufrieden. Eingereicht werden konnten solide Betonbauwerke, aber auch solche, die ein bisschen durchsichtig sind. Es geht darum, dass die nicht mit einem Presslufthammer zu beschädigen sind, dass sie schwer zu überwinden sind und dass das Fundament wenigstens 2 Meter tief ist, damit man nicht unten drunter durchbuddeln kann.
Mexiko hat ja schon angekündigt, diesen Mauerbau nicht finanziell zu unterstützen. Weiß man schon jetzt, von wem das Geld kommen soll? Wie viel Geld ist es? Und kann dieser Plan denn tendenziell noch gekippt werden?
Ja, kann er. Die Schätzungen gehen sehr, sehr weit auseinander. Donald Trump sagt, mit 14 Milliarden Euro sei das Bauwerk zu errichten. Einige unabhängige Schätzungen, zum Beispiel des Senders CNBC, kommen auf 23 Milliarden plus horrende Kosten für die Errichtung dieser Mauer. Und es gibt sehr starke Zweifel daran, dass der US-Kongress, der ja hierzulande das Geld verwaltet und das Portemonnaie in der Hand hat sozusagen, dieses aufmachen wird und solche Riesensummen ausgeben wird an Steuergeldern. Denn aus Steuergeldern müsste das wenigstens vorfinanziert werden. Donald Trump hat Ideen geäußert, dass Mexiko auf die eine oder andere Weise zahlen werden müsse, zum Beispiel über höhere Zölle auf mexikanische Waren, die nach Amerika eingeführt werden. Aber nun liegt das Problem natürlich darin, dass mexikanische Hersteller dann auf ihre, sagen wir, Früchte entsprechend den Preis aufschlagen werden, der zusätzlich da zu berappen wäre. Insofern eine schwierige Rechnung, wie Mexiko jemals zur Kasse gebeten werden könnte.
Heute endet die Frist für Firmen, die sich am Mauerbau zwischen Mexiko und den USA beteiligen wollen und das realisieren wollen, was Donald Trump als sein großes Projekt schon im Wahlkampf angekündigt hat, nämlich diese Mauer zu bauen. Andreas Heuchler war das aus Washington.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Das ist alles nicht so einfach. Vor einer Woche hat Theresa May der EU die Trennungspapiere geschickt. Jetzt wird wie wild verhandelt. Was muss Großbritannien alles zahlen für diesen Austritt, für diesen Brexit? Spanien meldet jetzt auch noch Stress wegen Gibraltar an. Kann sich also alles noch hinziehen, die ganze Sache? Und jetzt kommst du, Verena, und sagst uns, dass sich die britische Insel vom Kontinent befreit. Das ist absolut nichts Neues. Es gab's schon mal, Brexit 1.0 quasi. Geschichte habe ich eigentlich nie geschwänzt. Aber das war mir neu.
Aber in Erdkunde hast du vielleicht nicht so gut zugehört. Aha. Denn die britische Insel war ja mal vor langer, langer Zeit verbunden mit dem Festland. Also wir reden hier von der Zeit vor über 450.000 Jahren. Und irgendwann hat sich dann die britische Insel geologisch vom Kontinent getrennt. Ein internationales Forscherteam hat jetzt gerade eben in der Fachzeitschrift Nature Communications nochmal neue Daten vorgelegt, die diese These untermauern, dass nämlich die Trennung durch zwei große Überschwemmungen passierte und dass sie ungefähr, also fast 300.000 Jahre dauert.
Spulen wir nochmal zurück an dieser Stelle. Wie darf man sich das vorstellen? Wie sah das damals aus?
Also die Forscher vermuten, dass da, wo heute die Fähren hin und her fahren, nämlich zwischen dem englischen Dover und dem französischen Calais, eine Landbrücke aus Kalkstein verlief. Das Gebiet westlich davon, also auf der Landkarte links, finde ich, kann man sich manchmal besser vorstellen, links runter. Der heutige Ärmelkanal war eine von Flüssen durchzogene Tallandschaft.
Klingt jetzt alles erstmal sehr idyllisch damals.
Genau, rechts davon die Nordsee. War nicht so richtig idyllisch und lieblich, wie man sich das jetzt vielleicht so vorstellt. Zu der Zeit, nämlich vor 450.000 Jahren, herrschte Eiszeit. Große Teile der Nordhalbkugel waren mit Eis bedeckt. Auch die nördliche Nordsee war zu großen Teilen zugefroren. Östlich der Landbrücke, also neben der Dover-Calais-Verbindung, hatte sich ein eiszeitlicher See gebildet, der von Gletschern und Flüssen gespeist wurde. Und die Landbrücke war quasi der Damm, der die Wassermassen so aus Richtung Nordsee weiter Richtung Ärmelkanal zurückhielt.
Und dann ist irgendwann diese Landbrücke, dieser Damm gebrochen, oder was?
Ja, aber nicht mit einem Mal. Die Forscher vermuten schon länger, dass das Ganze in zwei Etappen passiert ist. Zunächst einmal ist wohl das Wasser aus dem See immer wieder rüber über die Landbrücke geschwappt. Und bei den Mengen, die das waren, war das dann so wirklich so wasserfallartig, dass es nach unten gestürzt ist und den Kalksandsteinboden so richtig ausgehöhlt hat.
So wie die Brexit-Kampagne das Gemeinschaftsgefühl mit der EU ausgehöhlt hat?
Ja, vielleicht. Und dann hat es nochmal gedauert, bis vor 160.000 Jahren ungefähr. Der eiszeitliche See, der hat sich richtig heftig über sein Ufer aufgerichtet, ist darüber getreten und hat die schon ausgehöhlte Landbrücke dann endgültig weggerissen. Und dadurch wurde dann das Gebiet des heutigen Ärmelkanals, was ja vorher noch so ein Tal war, überflutet. Was genau jetzt die Überschwemmung von dem Eiszeitsee ausgelöst hat, das ist nicht klar. Die Forscher vermuten, dass durch das Schmelzen von Gletschern der Wasserspiegel anstieg und vielleicht auch abgebrochene Eismassen da reingekracht sind und flops, hast du schon so eine Flutwelle.
Jetzt könnte man ja meinen, das ist irgendwie alter Kaffee, das müsste man doch wissen, aber nee, schau an, diese Forscher sind ja jetzt drauf gekommen. Also woher wissen sie das denn überhaupt?
Grundsätzlich gucken die einfach immer, um sowas rauszufinden, wie der Untergrund aussieht. Das geht mit seismischen Messungen, also die Forscher senden Schallwellen in Richtung Meeresboden zum Beispiel und gucken dann, wie diese Schallwellen vom Grund reflektiert werden. Und daraus kann man zurückschließen, wie die Struktur des Untergrundes ist. Und für das Gebiet zwischen Dover und Calais, also da, wo jetzt der Damm früher gebrochen ist, da gibt es jetzt neue Messungen und Daten, die zeigen, wo zum Beispiel Vertiefungen sind. Und genau diese neuen Messungen stützen die These, die es schon länger gibt, dass der Dammbruch so abgelaufen ist, wie die Geologen eben vermuten.
Geologen haben heute Daten veröffentlicht, wie sich England vom europäischen Festland getrennt hat. Wer weiß, wie sich die ganze politische Lage heute darstellen würde, wenn es diesen ominösen Dammbruch damals vor 100.000 Jahren nicht gegeben hätte, dann hätten wir wahrscheinlich heute vielleicht auch gar keinen Brexit. Also die Geologie ist wieder mal schuld in diesem Punkt. Hätten wir das auch geklärt.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Gestern, da haben wir euch gesagt, wie viel Geld wir brauchen, damit unser Fahrrad wieder fit wird. Wilfried Pelz, Fahrradhändler aus Köln, hat uns geholfen.
Also roundabout für ein Fahrrad, was relativ gefahren ist, sollte man rechnen, ein Hunderter im Jahr sollte man dafür ausgeben, wenn man es täglich oder regelmäßig fährt.
Facebook-User Dirk sagt uns heute, mein Rad ist fit, das Problem liegt aber woanders, vielleicht ja in der Motivation, denn dann, Dirk, geht's dir so wie unserem D-Radio-Wissen-Reporter Johannes Döppelt. Eigentlich fährt der gar nicht so gerne Rad, nimmt im Zweifel auch lieber das Auto, vor allem wenn das Wetter jetzt nicht so schlecht, nicht so gut ist. Deswegen hat Johannes heute mal versucht rauszufinden, wie Fahrradmuffel, wie er wieder mehr Bock aufs Radfahren bekommen können.
Mein Fahrrad steht oft nur rum, draußen auf der Straße. Zum Supermarkt gehe ich zu Fuß, zur Arbeit fahre ich mit dem Auto und wenn ich in die Innenstadt will, nehme ich die Straßenbahn, die direkt vor meiner Tür vorbeifährt. Ich könnte auch mein Fahrrad nehmen, aber irgendwie fehlt mir häufig die Lust. Kein Bock auf schlechtes Wetter, auf Autos, die drängeln und auf Radwegen parken oder auf Straßenbahnschienen, in denen ich mich übel langlegen kann, wenn ich nicht aufpasse.
Ich bin nicht so der Fahrradfahrer.
Georgina geht's ähnlich wie mir. Eigentlich hatte ich sie angesprochen, weil sie gerade mit dem Fahrrad unterwegs ist und ich Motivationstipps von ihr wollte.
Ich musste das nur abholen.
Ah, warum musstest du es abholen?
Weil ich hier mal gewohnt habe. Das steht hier schon seit einem Jahr rum.
Warum fährst du denn so selten Fahrrad?
Weiß ich nicht. Auf der Straße fahre ich auch nicht, da habe ich Angst. Ne? Das würde ich nicht machen.
Zum Glück treffe ich aber auch noch Violetta, Vincent und Christine, die an mir vorbeiradeln und mir erzählen, wie sie sich fürs Radfahren motivieren. Trotz fehlender Radwege und zugepackter Straßen in der Großstadt.
Ja, ich mache das bewusst, um mich fit zu halten. Und ich weiß nicht, ich mag mein Fahrrad.
Erstens mal, ich habe kein Auto, ich gebe kein Geld aus für ein Auto und ich fahre halt lieber grün. Ich habe halt keinen Bock, CO2 auszustoßen, wenn ich mich irgendwie fortbewege.
Die Autofahrt dauert länger als die Fahrradfahrt. Und ich dann hier das Tor aufgemacht habe und mein Auto gefunden habe, ich suche das morgens auch meist, da bin ich schneller mit dem Fahrrad, da weiß ich, wo es steht, da habe ich einen Parkplatz und bin im Prinzip schneller hier.
Sport, gut für die Umwelt, Zeit sparen. Das sagen fast alle, mit denen ich spreche. Lea geht noch einen Schritt weiter, um sich selbst Bock aufs Rad zu machen. Über eine App misst sie, wie viele Kilometer sie pro Tag fährt und wie schnell sie unterwegs ist.
Wenn ich zum Beispiel sehe, dass ich an einem Tag 10 Kilometer gefahren bin, dann bin ich schon zufrieden. Dann sage ich irgendwie so, Sport für heute ist gemacht. Und das motiviert mich halt so ein bisschen. Dann, wenn ich sehe, ich habe heute nur 7 Kilometer bin ich gefahren, dann fahre ich halt nochmal so 3, damit ich so ein Ziel vor Augen habe.
Noch mehr kann die App StreetLife. Das Fraunhofer Institut für offene Kommunikationssysteme hat sie entwickelt und im vergangenen Jahr in Berlin getestet.
Es geht darum, mehr Menschen aufs Fahrrad zu bekommen,
sagt Silke Kuno, die das Projekt koordiniert hat. StreetLife funktioniert zunächst mal wie ein Navi. Man gibt Start und Ziel ein und lässt sich den Weg anzeigen. Das Besondere, die App zeigt verschiedene Verkehrsmittel an, die ich auch kombinieren kann. Entweder nur mit dem Fahrrad oder Rad plus Bus oder Bahn plus Fahrrad von einem Bikesharing-Anbieter. Außerdem gibt's Infos über das aktuelle Wetter, darüber, wie viel CO2 ich mit dem jeweiligen Verkehrsmittel ausstoße und wie viel Kalorien ich verbrenne. Auch die Sicherheit spielt eine Rolle. Denn gerade in Berlin, sagt Silke Kuno, verzichten viele auch deshalb aufs Fahrrad, weil sie es zu gefährlich finden.
Wir haben praktisch Unfallschwerpunkte ausgewiesen und man konnte, wenn man wollte, entsprechende Routen anwählen, die Unfallschwerpunkte umfahren haben. Man wurde dann in der Regel nicht durch Hauptachsen gelenkt, sondern parallele Nebenstraßen. Das hat aber auch einen ganz tollen Vorteil gehabt, weil man dann erstmal diese Straßen überhaupt kennengelernt hat. Ich kannte diese alle gar nicht. Man kann dadurch eben auch nochmal den Kiez ganz neu entdecken.
Dazu gibt's noch was Spielerisches. Für jeden gefahrenen Fahrradkilometer sammeln die User Punkte in Form von virtuellen grünen Blättern, mit denen sie was gewinnen können.
Und das hat überall zu positiven Effekten geführt. Es motiviert die Leute, etwas zu gewinnen, irgendwo mitzumachen, etwas zu sammeln.
Und natürlich gegen andere anzutreten und dann vielleicht auch der Beste zu sein. Rund 1300 Menschen haben die App im vergangenen Jahr in Berlin getestet. Das Resümee der Wissenschaftler: Mit spielerischen Elementen und umfangreichen Infos kriegen sie auch bisherige Fahrradverweigerer raus aus dem Auto und rauf aufs Rad. Um die App dauerhaft auf den Markt zu bringen, fehlt den Forschern allerdings noch das Geld. Aber vielleicht muss es ja auch nicht immer eine App sein. Manche Motivationstipps funktionieren wahrscheinlich auch ohne Smartphone.
Viele Leute müssen aber auch dazu gezwungen werden.
Nee, das meinte ich eigentlich nicht.
Ein gutes Fahrrad.
Ja, oder das hier.
So am Wochenende. Beenden wir die Woche mit einem kleinen Sekt oder mit einem Kölsch. Und dann, das ist eine super Motivation, an dem Tag mit dem Fahrrad zu fahren. Da kann man zur Not auch noch ein zweites Kölsch trinken.
Achtung, es wird persönlich. Ein Nachbar meines Vaters in Freiburg, der hat mal einen Baum vorm Haus entfernt. So einen richtig alten, schönen Baum. Die Begründung war, der Baum muss weg, der macht Dreck. Es gibt wirklich Menschen, die Bäume hassen. Sogenannte Baummörder gibt's in Hessen, Verena, da hast du eine Geschichte ausgegraben und verfolgt für uns. Um was geht's da genau?
Also im hessischen Ort Hünfelden, so meldet die Deutsche Presseagentur, werden anscheinend immer wieder Bäume vergiftet. Und das offenbar schon seit Jahren. Das sagt der Baumgutachter Joachim Schnabel, der viele Bäume untersucht hat, die ohne erkennbaren Grund erkranken. Dann wird er dazu gerufen. Und in den letzten 4 bis 5 Jahren haben sich die Fälle in Hessen anscheinend wirklich gehäuft.
Wie vergiftet man bitteschön einen Baum?
Ja, das klingt erstmal so völlig absurd, ne? Die Bäume, aber es ist tatsächlich so ziemlich fies. Die Bäume werden entweder an mehreren Stellen im Stamm angebohrt und dann füllt jemand in diese Löcher ein Pflanzengift hinein. Der Umweltbeauftragte der Gemeinde Hünfelden vermutet übrigens Glyphosat, haben wir auch schon mal gehört, ne? Pflanzengift. Absolut. Der Baum verteilt das dann, das Gift im ganzen Baum, und dann geht der Baum innerhalb von wenigen Wochen ein. Andere Möglichkeit ist halt, ganz viel Streusalz um den Baum rumzustreuen, und dann trocknet der quasi aus. Das mit dem Glyphosat, das ging einer großen dreistämmigen Eiche in Hünfelden so. Die war quasi das erste Opfer, bei der das aufgefallen ist. Und dann traf es ganz in der Nähe auch eine Blutbuche.
Ich frage mich, wo ist der Punkt? Also warum vergiftet man jetzt einen Baum? Ich meine, ein Baum spricht ja nicht mal. Okay, der Blätter, aber die kann man ja wegmachen.
Man kann halt darüber spekulieren, du hast es ja gerade gesagt. Also es gibt halt Leute, die einfach Bäume hassen, weil sie Dreck machen oder weil sie vielleicht über ihren Nachbarzaun ragen und so.
Weil sie da stehen, wo man sie nicht haben will.
Ja, im Netz gibt es richtige Baumhasser-Seiten, wo sich Leute austauschen, wie man Bäume um die Ecke bringen kann. Und da ist die Motivation wohl wirklich oft so ein klassischer Nachbarschaftsstreit. Die Äste, die über den Zaun ragen oder sonst was. Aber, so sagt ein Psychoanalytiker aus Wien, der dpa, manchen Leuten geht es anscheinend vielleicht doch auch eher so darum, wirklich Spaß zu haben, zu sehen, wie ein Baum, wie eine Eiche, also der ja sowas Großes und Stabiles symbolisiert, dahin sieht. Und das würde schon auch irgendwie sowas wie Machtgefühl bedienen und Aggressionen befriedigen. Und da denke ich dann sofort wieder an so Sachen wie Pferdemörder oder so.
Haben wir auch schon in Brandenburg erlebt.
Ja.
Gab's irgendwie da auch. Also ziemlich strange Kiste, muss man sagen. Hoffentlich kommt demjenigen, der den Baum dann umbringen will, vielleicht kommt dann so eine schöne Kletterrose ins Gesicht, ja, oder so ein Efeu, das den Fuß dann wegzieht oder sowas. Baummörder klingt ein bisschen nach Sommerloch, ist aber erst Frühling, und in Hessen klauen, beziehungsweise gibt es Menschen, die Bäume in der Tat umbringen. Traurig, aber wahr.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Passiert eigentlich jeden Tag ständig, vornehmen und scheitern, dieser Prozess. Nehmen wir uns vor, nicht mehr zu rauchen, und dann zünden wir uns doch wieder die Zigarette an. Warum ist das eigentlich so ein vertrackter Kreislauf? Anne Tepper hat es uns heute erklärt.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Abnehmen, mehr Sport treiben, eine neue Sprache lernen. Wir nehmen uns viel vor und scheitern oft daran. Psychologen aus Kanada haben untersucht, warum das so ist. Sie sagen, es liegt an der Motivation. Genauer gesagt daran, dass sich unsere Motivation ändert, je näher wir einem Ziel kommen. In mehreren Experimenten stellten die Wissenschaftler fest, dass die meisten Menschen am Anfang von Hoffnungen und Erwartungen auf Belohnung angetrieben werden. Wenn sie zum Beispiel abnehmen wollten, stellten sie sich oft vor, wie sie aussehen wollten, oder kauften Kleidung mehrere Größen zu klein. Aber je näher sie ihrem Ziel kamen, desto weniger motivierte sie die Aussicht, bald in die neuen Klamotten zu passen. Wer trotzdem durchhielt, der wurde durch etwas anderes getrieben, nämlich durch Pflichtbewusstsein und die Angst, das schon Erreichte zu verlieren. Die Forscher sagen, speziell in Nordamerika seien die Menschen sehr gut darin, sich für ein Ziel zu begeistern und schlecht darin, es auch zu erreichen. Die Erkenntnisse könnten helfen, das zu ändern. Wie viele Chefs braucht man, um ein mittelgroßes Industrieunternehmen zu führen? Das haben Wissenschaftler aus der Schweiz und Großbritannien in Zusammenarbeit mit der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung untersucht. Dafür haben die Forscher 22 Unternehmen aus den USA, der Schweiz, Großbritannien und Deutschland verglichen. Die Firmen hatten alle mindestens 50 Mitarbeiter und arbeiteten mit ähnlichen Technologien. Herauskam, auf einen Chef kommen in den USA durchschnittlich 7,1 Mitarbeiter, in Deutschland sind es 26. Dazwischen liegen Großbritannien und die Schweiz mit 10,3 bzw. 13,6 Mitarbeitern pro Chef. Die Wissenschaftler erklären das zum Beispiel mit Unterschieden im Bildungssystem. Wo es ein solides Ausbildungssystem gäbe, könnten sich Unternehmen auf die Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter verlassen und müssten sie weniger kontrollieren. In den USA sei das nicht der Fall, deshalb müssten Unternehmen viel mehr auf Hierarchien und Regeln setzen, um die Qualität zu halten. Wenn es um Bücher geht, dann können sich Konservative und Liberale in den USA offenbar nur noch auf ein Thema einigen: Dinosaurier. Das hat eine Studie von Politikwissenschaftlern herausgefunden. Sie haben sich die Buchbestellungen von tausenden Menschen angesehen, die bei Amazon oder der US-Kette Barnes & Noble Bücher bestellt haben. Die Forscher schauten sich an, welche politischen Bücher die Kunden bestellten, und sortierten sie entsprechend als eher konservativ oder eher liberal ein. Dann untersuchten sie, welche nicht politischen Bücher, vor allem zu wissenschaftlichen Themen, die Menschen sonst noch kauften. Herauskam, selbst bei wissenschaftlichen Themen leben beide Seiten in einer Art Filterblase. Konservative kauften eher Bücher über angewandte und wirtschaftlich relevante Wissenschaften, Kriminologie, Medizin und Geophysik. Bei den Liberalen waren es eher Titel zum Thema Astronomie, Klima oder Ozeanografie. Nur für Dinosaurier scheinen sich beide Seiten gleich stark zu interessieren. Die Wissenschaftler vermuten, dass Dinos einfach so unpolitisch sind, dass sie sowohl Konservativen als auch Liberalen gefallen.
D-Radio Wissen.
Die Gewalt in Syrien hat heute den Nordwesten des Landes getroffen, die Provinz Idlib. Dort sind mindestens 58 Menschen bei einem mutmaßlichen Giftgasangriff ums Leben gekommen. Kurz danach berichteten Reporter der Agentur AFP, gab es einen Anschlag auf ein Krankenhaus, in dem Verletzte des Giftgasangriffs behandelt wurden. Außenminister Sigmar Gabriel verurteilt diese Angriffe heute scharf.
Wenn es stimmen sollte, dass es wieder einen Giftgasangriff durch das Regime von Assad in Syrien gegeben hat, dann ist das ein Kriegsverbrechen.
Deutliche Worte. Über den letzten Stand aus Syrien habe ich kurz vor der Sendung mit Björn Blaschke, unserem Korrespondenten für diese Region, gesprochen. Der Giftgasanschlag, die Bombardierung des Krankenhauses. Ich wollte von ihm wissen, welche gesicherten Informationen es dazu gibt.
Na, im Prinzip ist es noch nicht so viel mehr. Es hat geheißen, dass es am Nachmittag noch mal einen Angriff gegeben habe oder am Mittag eben auf jene Klinik, die da eben ganz viele Giftgasopfer aufgenommen haben soll. Das sind allerdings Meldungen, die tatsächlich ausschließlich aus Aktivistenkreisen kommen. Wir wissen nicht, ob es tatsächlich dazu gekommen ist oder nicht. Bei den anderen Bildern war relativ klar, es sieht danach aus, als habe es tatsächlich einen Giftgasangriff gegeben. Und das eben auch mit sehr vielen Opfern. Das wurde mittlerweile auch indirekt zumindest aus Damaskus bestätigt, zumindest insofern, als die Regierung in Damaskus gesagt hat, wir haben damit nichts zu tun.
Gibt es denn Vermutungen, wer für diesen Giftgasangriff verantwortlich sein kann?
Wie gesagt, die Führung in Damaskus wie auch deren Verbündete in Moskau haben gesagt, wir haben damit nichts zu tun. Trotzdem geht der Fingerzeig in diese Richtung. Es hat geheißen, es sei die Luftwaffe gewesen, entweder der Führung in Damaskus oder aber eben von deren Verbündeten in Russland. Das sagen zumindest Aktivisten wie auch die Leitung der Opposition, die ihren Sitz in Istanbul hat.
Der Nordwesten Syriens, diese Provinz Idlib, schauen wir die uns ein bisschen genauer an. Wer kämpft dort gegen wen?
Also Idlib ist im Prinzip eine Provinz, die komplett in der Hand von aufständischen Rebellen, bewaffneten Oppositionellen, wie auch immer man diese ganzen Gruppierungen, die es in Syrien gibt, nennen will, ist. Das heißt, dort sind Islamisten, dort sind Dschihadisten, es ist aber auch die Freie Syrische Armee da. Also eine Gruppierung, die grundsätzlich eher als sogenannt moderat gilt. Das heißt, wir haben es in Idlib wirklich mit einem Konglomerat, mit einem Bündnis von verschiedenen Gruppierungen zu tun. Und das hat auch was damit zu tun, dass nach Idlib sehr viele Leute gebracht worden sind, die bei Verhandlungen zum Beispiel um den Osten von Aleppo einen freien Abzug hatten, einen freien Abzug in eine Provinz ihrer Wahl. Und das war dann eben normalerweise Idlib.
Das heißt, man wollte diese Menschen unter Umständen bewusst treffen?
Möglicherweise ist das so. Wie gesagt, es gibt Kreise, die sagen, wir haben damit überhaupt nichts zu tun. Trotzdem haben wir in den vergangenen Tagen vermehrt Meldungen bekommen, dass eben Idlib unter Beschuss ist. Und das passt so ein bisschen in das auch, was es in letzter Zeit häufiger geheißen hatte, nämlich, dass Idlib mittlerweile vielleicht die Provinz ist, die die Führung in Damaskus als nächstes aus ihrer Sicht sozusagen befreien würde. Das heißt also wieder versuchen würde, unter ihre Kontrolle zu bringen.
Jetzt wurde Giftgas in Syrien sowohl von der Regierung als auch von deren Gegnern eingesetzt. Muss man festhalten, dass dieses perfide Mittel zu den Kämpfen in Syrien eben dazugehört?
Es sieht danach aus und man muss sich natürlich immer die Frage stellen, was ist jetzt eigentlich perfider? Also, dass es jetzt Giftgaseinsatz gegeben hat, das ist schrecklich, das ist überhaupt keine Frage. Aber was auch sonst an Waffen dort zum Einsatz kommt, wie es heißt eben auch von der Führung in Damaskus, wenn wir zum Beispiel an Fassbomben denken, die mit Brennstoffen gefüllt ist, Brandbeschleuniger und dazu mit Nägeln, Schrauben, die dann eben durch eine Explosion herumgeschleudert werden. Da frage ich mich zumindest oft als Beobachter dieses Konfliktes, ist es eigentlich irgendwie noch zu übertreffen? Also ist das Giftgas so viel schlimmer als diese Fassbomben? Also es ist ein grausamer Krieg, das ist überhaupt keine Frage. Es gibt ja auch mittlerweile Ermittlungen gegen die Führung in Damaskus, da gegen das Kriegsverbrechen begangen worden sind. Man wirft aber auch der Gegnerschaft Kriegsverbrechen vor. Insofern, es ist, glaube ich, ein Krieg, der da geführt wird, der eben wirklich, wenn man so sagen will, entfesselt ist und sich wirklich an keine Regeln mehr hält.
Einschätzung von unserem Korrespondenten von Björn Blaschke. Heute hat es in Syrien, in der Provinz Idlib im Nordwesten, den mutmaßlichen Giftgasangriff gegeben. Danach wurde angeblich ein Krankenhaus bombardiert, in dem Verletzte des Angriffs behandelt wurden.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir reden an dieser Stelle über ein kleines Satzzeichen namens Apostroph. Übrigens der Apostroph. Da gehen in Deutschland viele Grammatikfetischisten auf Barrikaden, weil zum Beispiel an Friseurläden steht Trudis Friseurstübchen, also hinter dem I von Trudi dann ein Apostroph. Dabei sagen jetzt die Oberschlauen, gibt's doch im Deutschen gar nicht, kein Apostroph vor, nimm Genitiv S. Ist so eine Unart, die die Leute aus dem Englischen übernommen haben, klingt nach einer, ja, nach einem sehr deutschen Phänomen erstmal, die Welt vor falschen Apostrophen retten. Rena, aber in England ist gerade ein Mann unterwegs, der in dieser gleichen Mission agiert.
Genau, in Bristol, da ist ein Unbekannter nach eigenen Angaben schon seit 13 Jahren unterwegs und verbessert überall in der Stadt falsche Apostrophe auf Schildern von Läden. Zum Beispiel von dem Schriftzug Amy's Nails, also mit zwei Apostrophen, von dem aber nur eins stimmt. Bei Amy's ist es im Englischen richtig, da macht man das so, das S abzutrennen beim Genitiv. Aber bei Nails halt nicht, denn das ist ja das Plural-S und da kommt kein Apostroph vor. Also, auch im Englischen gibt es jede Menge Fallstricke und nicht vor jedem S sind Apostrophe.
Du sagst, es ist ein Unbekannter, vielleicht ist es auch Banksy, woher weiß man, dass der das macht?
Ein BBC-Journalist hat ihn aufgespürt und ihn gerade auch begleitet auf seiner Mission, deswegen wissen wir jetzt auch, dass der Mann tagsüber Ingenieur ist.
Okay, und wie macht er das also so?
Also er geht wohl los mit einer 2,5 Meter langen Stange, einem Stab. Damit kommt er auch an Schilder ran, die ziemlich hoch über einem Laden hängen zum Beispiel. Und er überklebt dann mit einem Aufkleber das, was seiner Meinung nach ein Sprachverbrechen ist, nämlich ein falsches Apostroph. Deswegen findet er seine Veränderung auch durchaus gerechtfertigt. Das Ganze kommt übrigens im Netz gut an. Auf Twitter posten die Leute jetzt fleißig lustige Beispiele von falschen Apostrophverwendungen. Also da scheinen die Briten gar nicht so anders zu sein als wir.
Gegen falsche Apostrophe zieht ein Engländer in Bristol los und die BBC hat ihn dabei begleitet. So sieht's aus.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir sollten in Autos machen, uns einen alten Bulli kaufen oder einen alten Mercedes, denn diese klassischen Autos, die steigern ihren Wert gerade so wahnsinnig. Beispiel Porsche 911 kennt man. Den 911er, der hat vor 5 Jahren, sagen wir mal, so einen Wert von 200.000 gehabt, also die Urversion. Und in diesen 5 Jahren hat er seinen Wert fast vervierfacht. Alles besser als klassische Kapitalanlagen oder Sparbriefe. Nur, welches alte Auto sollte man bitteschön kaufen? In Essen läuft ab Mittwoch die ideale Messe, um diese Frage zu klären. Die Technoklassiker, die wichtigste Messe für alte Autos weltweit. Und für die Radio Wissen vor Ort ist Martin Schütz. Ich wollte heute von ihm wissen, welche Autos wir kaufen sollten. Vielleicht fährt ja auch noch der ein oder andere mit Mutters altem Golf Cabriolet rum.
Kann sich auch lohnen. Auch die haben tendenziell zugelegt. Also der gesamte Oldtimer-Markt, der ist total abgegangen in den vergangenen Jahren. Ist ähnlich so wie beim Immobilienmarkt. Auch da kann ja irgendwie eine kleine Einzimmerbutze genauso an Wert zugelegt haben, wie das Riesen-Apartment, Dreizimmer-Apartment, was irgendwie in der Innenstadt liegt. Oft klingen dann nur diese Wertzuwächse halt nicht so riesig. Wenn ein Auto irgendwie vor 5 Jahren 3.000 Euro gekostet hat und kostet jetzt 7.000, dann klingt das nicht ganz so wild wie von 300.000 auf 700.000 gestiegen. Aber klar, auch die können irgendwie im Wert steigen und wenn du es drauf anlegst, kannst du natürlich auch mit dem Auto, was relativ preiswert ist, Geld verdienen. Und da ist das Stichwort Cabrio sicherlich gar nicht so schlecht. Also wenn du Geld verdienen willst, tendenziell eher ein Sportwagen oder ein Cabrio. Die ziehen eher an Wert an als eine Limousine oder ein Kombi.
Okay, halten wir schon mal fest. Welchen Fehler sollten wir nicht machen, wenn wir Autos besorgen?
Also wenn du wirklich absolut keine Ahnung von Autos hast und nur weißt, irgendwie da ist ein Lenkrad, kommt ein Schlüssel daneben und dann kann ich fahren, dann würde ich dir nicht unbedingt jetzt raten, dass du dir jetzt einen Exot kaufst. Also gerade die britischen Autohersteller, die haben kleine Marken hervorgebracht, die man nirgendwo sonst kennt, außer auf der Insel. Was weiß ich, ein TVR zum Beispiel, super Sportwagen. Aber wenn du dich nicht auskennst damit, dann wird es halt irgendwie schwierig. Es gibt kaum Ersatzteile. Es gibt nur ganz wenige Experten irgendwie bei dir in der Ecke, wenn du dann doch mal was brauchst. Und es ist natürlich auch so, du hast geringere Wiederverkaufschancen. Mhm. Sowas zieht halt nur Spezialisten an.
Mit, ne? Exoten, da meinst du einfach nicht diese großen Autohersteller, genau, sondern irgendwie kleinen Marken.
Also hast du keine Ahnung, geh eher irgendwie zu den großen Autoherstellern. Kauf dir einen alten BMW, einen alten Mercedes, einen Audi oder einen Peugeot oder sowas. Die gibt es in großen Stückzahlen und ich würde auch sagen, du hast immer wieder die Chance, an Teile ranzukommen und auch jemanden zu finden, der den wieder haben will.
Mhm. Wenn man sich so ein altes Auto kauft, muss man denn dann ein wahnsinnig guter Schrauber sein? Also muss man sich mit dem Ganzen im Auto dann auch auskennen oder reicht's, wenn man Laie ist?
Ich glaube, als Laie ist das wie mit allen anderen Investitionen auch. Als Laie würde ich dir nie zu einer Aktie raten. Ich würde dir auch dann nicht unbedingt zu einem Oldtimer raten. Man sollte schon zumindest ein bisschen schrauben können. Und auch da kommen einem, sagen wir, diese Großserienhersteller wieder entgegen. Wenn du dir einen BMW kaufst, dann ist die Chance sehr, sehr groß, dass es dafür auch ein Schrauberhandbuch gibt, was auch so Deppen wie uns irgendwie mal erklärt, wie wir zumindest mal den Luftfilter tauschen können, ohne dass wir bei der Werkstatt die Hose runterlassen müssen und für richtig Kohle dann die Karre auch reparieren lassen müssen. Also, ein bisschen Ahnung ist nicht schlimm, aber wenn man gar keine
muss
hat,
nicht sein.
Geht's auch. Ja.
Okay. Was soll man dann damit machen? Jetzt können wir uns natürlich irgendwie einen Bulli kaufen, einen alten, und damit nach Frankreich zum Surfen fahren.
Ach du Romantiker.
Oder das Ganze eben in der Garage parken, so wie es Geld eben auch.
Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen pervers, die Karre einfach nur in die Garage zu stellen. Das hat, finde ich, so ein bisschen den Charme wie Usain Bolt zu sagen, jetzt bleib mal auf dem Sofa sitzen, damit dir nichts passiert. Mein Gott, das sind die Sachen sind halt da, damit sie bewegt werden. Ne? Mhm. Also ich finde das immer ein bisschen schwierig, ein Auto nicht zu bewegen. Abgesehen davon gibt es auch Autos, die wirklich schlechter werden, wenn sie nur rumstehen, weil beispielsweise die Mechanik nicht mehr bewegt wird und so. Das ist wie bei Menschen halt auch, wenn dein Herz-Kreislauf-System nichts mehr zu tun hat, dann wird es halt auch schwächer. Mhm. Insofern würde ich immer sagen, fahr damit und besorg dir eine Garage, damit es trocken steht und kein Rost dran kommt. Und dann hast du, wenn alles gut geht, einen Wertzuwachs, aber auf jeden Fall viel Spaß gehabt.
Also wir halten fest, Oldtimer können mehr Rendite abwerfen als Sparbriefe und Kapitalanlagen. Klar hat man auch ein bisschen laufende Kosten bei so einem alten Auto, Garage und Versicherung. Aber Versicherung ist nicht hoch, weil die Versicherung davon ausgeht, dass solche Autos Menschen fahren, die sie mit Autos auskennen und aufs Auto aufpassen. Und steuerliche Vergünstigungen gibt es zudem auch. Erklärt hat uns das alles der Radiowissen-Reporter Martin Schütz. Das war der Dienstag, die Redaktionskonferenz. Hier Verena von Keitz und Thilo Jahn wünschen noch einen schönen Abend.
Bis dahin. Denn.
Tschüss.
Die Radiowissen, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deradiowissen.de.